Geistlichen. Kalina, durch den Einfluss des Zeitalters des Kali. Upashristan, verwehrt. Rastrani, Staatsangelegenheiten. Va, oder. Tai, durch sie. Avaropitani, in Unordnung gebracht. Itaha, hier. Tata, dort. Va, oder. Asana, Nahrung annehmen. Pana, Getränk. Vasaha, Wohnort. Snana, Bad. Yavaya, Geschlechtsverkehr. Unmukha, geneigt. Vivalokam, menschliche Gesellschaft. Übersetzung. Die sogenannten Regierungsverhandlungen, wortlichen, sind durch den Einfluss des Kali-Yuga in Verwirrung versetzt worden, und so haben sie alle Staatsangelegenheiten in Unordnung gebracht. Beklagst du diese Unordnung? Die Bevölkerung achtet nicht mehr auf die Regeln und Vorschriften in Bezug auf Essen, Schlafen, Trinken, geschlechtliche Vereinigung und so fort, und neigt dazu, dies zu jeder Zeit und überall zu tun. Bist du deshalb unglücklich? Erläuterung. Es gibt einige Lebensnotwendigkeiten, die wir mit den niederen Tieren gemein haben. Und zwar essen, schlafen, sich fürchten und sich paaren. Diese körperlichen Bedürfnisse gelten sowohl für die Menschen als auch für die Tiere. Aber der Mensch muss solche Triebe wie ein Mensch befriedigen und nicht wie ein Tier. Ein Hund kann sich ohne Zögern vor aller Augen mit einer Hündin paaren. Doch wenn der Mensch es ihm gleich tut, wird er öffentliches Ärgernis erregen und gerichtlich belangt werden. Deshalb gibt es für die Menschen gewisse Regeln und Vorschriften, selbst bei der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse. Doch wenn die menschliche Gesellschaft durch den Einfluss des Kali-Yoga verwirrt ist, hält sie sich nicht an solche Regeln und Vorschriften. In diesem Zeitalter befriedigen die Menschen solche Lebensbedürfnisse ohne Regeln und Vorschriften zu beachten, und dieser Verfall gesellschaftlicher und moralischer Regeln ist wegen der schädlichen Auswirkung solch tierischen Verhaltens zweifellos beklagenswert. In diesem Zeitalter ist kein Vater und kein Vormund über das Betragen seines Schützlings glücklich. Wir sollten wissen, dass viele unschuldige Kinder dem schlechten Umgang zum Opfer fallen, den der Einfluss des Kali-Yuga mit sich bringt. Wir wissen aus dem Srimad Bhagavatam, dass Ajamil, der unschuldige Sohn eines Brahmana, einmal einen Weg entlang ging und ein Shudra-Paar in geschlechtlicher Umarmung sah. Dies verlockte den Jungen und er wurde später ein Opfer der Wollust. Von einem reinen Brahmana wurde er zu einem jämmerlichen Wicht. Und das alles nur durch schlechten Umgang. In jenen Tagen gab es nur ein Opfer, Ajamil, doch im Zeitalter des Kali sind die armen, unschuldigen jungen Menschen täglich das Opfer von Filmen, die sie nur zum Geschlechtsgenuss verlocken. Und die sogenannten Regierungsbeamten sind alle in Unkenntnis über die Pflichten eines Kshatriya. Die Kshatriya haben die Aufgabe zu verwalten, sowie die Brahmanas für die Unterrichtung und Anleitung anderer verantwortlich sind. Das Wort Chatrabandhu bezieht sich auf die sogenannten Regierungsbeamten oder Menschen, die ohne rechte Schulung durch Kultur und Tradition auf den Posten eines Regierungsverantwortlichen befördert werden. In der heutigen Zeit werden sie durch die Stimme des Volkes, das in Bezug auf die Regeln und Vorschriften des Lebens selbst gefallen ist, in solch hohe Ämter gebracht. Wie können die Menschen ein geeignetes Oberhaupt wählen, wenn sie in ihrer Lebensführung selbst gefallen sind? Deshalb wurde durch den Einfluss des Kali-Zeitalters im politischen, gesellschaftlichen und religiösen Bereich alles auf den Kopf gestellt, und für den geistig gesunden Menschen ist all dies sehr bedauerlich. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaudavani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Shitarine, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Die sogenannten Regierungsverantwortlichen sind durch den Einfluss des Kali-Yuga in Verwirrung versetzt worden, und so haben sie alle Staatsangelegenheiten in Unordnung gebracht. Beklagst du diese Unordnung? Die Bevölkerung achtet nicht mehr auf die Regeln und Vorschriften in Bezug auf Essen, Schlafen, Trinken, geschlechtliche Vereinigung und so fort und neigt dazu, dies zu jeder Zeit und überall zu tun. Bist du deshalb unglücklich? Unsere Devotees und Freunde Krishnas, ich möchte euch allen danken, dass ihr so zahlreich heute Morgen erschienen seid, und möchte mich bemühen, ein wenig Bhagavad-Katha, Erzählung über das Bhagavatam, zu präsentieren, um einige spirituelle Punkte aufzuzeigen und in eure Aufmerksamkeit zu bringen, deren Verständnis euch eine Praxis des Krishna-Bewusstseins erleichtern soll. Um euch alle kurz mit dem Zusammenhang bekannt zu machen, in dem dieser Text gesprochen wird, wollen wir einen kleinen Review, eine kleine Rückschau machen auf das, was war. Das Kali-Yuga, das materialistischste aller Zeitalter, war eingetroffen, und aufgrund seiner Gegenwart wurden sehr unglücksverheißende Symptome von Arjuna bemerkt. Kali konnte erst dann auf den Planeten Erde kommen, als Krishnas Lotusfüße den Erdplaneten verlassen hatten. In Anwesenheit Krishnas glückbringender Gemeinschaft war es für Kali nicht möglich, dort gegenwärtig zu sein, in seiner vollen Fülle. Er konnte nur in einem Teil, einem kleinen Teil seiner Persönlichkeit erscheinen, nämlich als Duryodhana. Doch erst als Krishna ganz von der Erde gegangen war, konnte er in seiner ganzen Persönlichkeit gegenwärtig sein. Arjuna bemerkte den Unterschied sozusagen und war niedergeschlagen darüber. Er war jedoch nicht einfach nur niedergeschlagen, weil er alles so schlecht sich entwickeln sah, sondern weil er direkt die Ursache verstand. Krishna ist nicht mehr gegenwärtig. Das war der Grund seiner Niedergeschlagenheit. So, in diesem Text kommt also Arjuna nach seiner Reise nach Dwaraka zurück mit diesem niedergeschlagenen Gesichtsausdruck, und Yudhishthira befragt ihn, wieso er denn so unglückselig ist. Das ist eine Sache. In diesem Text jedoch, das ist gut, dass wir das nochmal hier sehen, in diesem Text jedoch wird Dharma befragt. Ich hatte euch eben leider eine etwas fehlerhafte Information gegeben. Die Fragen, die hier gerichtet werden, werden von Dharma, oder diese Fragen, die gestellt werden, werden von Dharma an, also Religiosität, an wen noch genau gerichtet? an die Kuh, nicht? An die Bumi, Mutter Erde. Ja, werden an Mutter Erde gerichtet. So, da mal Religiosität fragst, bist du so traurig, weil die sogenannten Regierungsverantwortlichen durch den Einfluss des Kali-Yugas so durcheinander sind und die Staatsangelegenheiten in Unordnung gebracht hast? Das ist der gegenwärtige Zustand. Obwohl die Gesellschaft, menschliche Gesellschaft, ganz bewusst und sehr exakt dazu arrangiert werden sollte, dass es jedem Einzelnen möglich ist, Krishna bewusst zu werden, ist die menschliche Gesellschaft doch heute ganz und gar anders eingerichtet. Überall findet man den verderblichen Einfluss des Kali-Yugas, sodass den Menschen, die heutzutage geboren werden, es fast unmöglich ist, diesen Einflüssen aus dem Wege zu gehen. Nur um ein Beispiel zu geben, wie prägend bestimmte Eindrücke sein können, gibt Srila Prabhupada in der Erläuterung das Beispiel von Ajamil. Ajamil war glücklich verheiratet mit einer brahminisch geneigten Frau. Er lernte die vedischen Schriften unter kundiger Führung. Er kam aus einem guten Elternhaus, aber nur durch eine einzige Sache, eine Störung, die ihm widerfuhr in seinem Leben, die er nicht mal erlebte, sondern die er nur sah, kam er völlig zu Fall. Er ging nämlich eines Tages in den Wald und sah dort eine Prostituierte, die sich mit Turmeric bestrichen hatte, um die lustvollen Wünsche eines Shudras zu erwecken, geschlechtlicher Umarmung mit dem Sutra. Und als er das sah, er sah das sozusagen nur so von hinter einem Baum, von hinten, nicht, und drehte sich auch gleich um und war gestört, hinterließ das doch solch einen starken Eindruck in seinem Herzen, dass er immer wieder daran denken musste, diese freie Form der Liberté, sagt man, glaube ich, dieser freizügigen Sexualität zu genießen und tatsächlich dann seine rechtmäßige Frau, diese sehr schöne und tugendhafte Person, verließ, um mit der Prostituierten diese Art der Freuden zu genießen. So, in dem heutigen Kali-Yuga, also dieses Beispiel zeigt, wie stark diese Dinge sein können, diese Eindrücke sein können. Wir müssen uns nicht wundern, weswegen es manchmal dann doch auch vorkommt im Leben, dass man plötzlich irgendwelche unseligen Wünsche entwickelt, die einem viel Zeit und Energie kosten. Das liegt daran, dass es nicht nur eine im Kali-Yuga so ein Vorfall gibt wie Ajamil, sondern wir werden ständig davon bombardiert. Man braucht heutzutage nur in einem friedlich im Flugzeug zu sitzen und seine Runden zu chatten, dann explodiert schon vor den Augen irgendeine Sexualität auf der Leinwand. Nicht? Da gibt es diese primitiven Unterhaltungsfilme, die heute im Namen von Cinematik oder Filmkunst präsentiert werden, wo also unbedingt eine würzige Mischung aus Gewalt und Sexualität gegenwärtig sein muss, sonst verkauft sich die Kunst nicht. Und das ist ein Armutszeugnis. Wenn da nicht irgendwelche privaten Teile und in Aktion gezeigt werden, dann ist der Film also nicht geeignet gesehen zu werden. Das ist ein sehr dekadenter Status quo im Denken des heutigen Menschen. So ständig, selbst wenn er sich eine Zahnpasta kauft in der Apotheke, wo eine Bikini-Schöne mit lückenlosen Zahnreihen ihm die Zahnpasta anpreist, wird er erinnert an irgendwelche Tätigkeiten, die nun eigentlich mit den höheren Werten und eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens gar nichts zu tun haben, ja sogar entgegengesetzt sind. So, die Regierenden haben eigentlich die Verantwortung, die Gesellschaft so zu organisieren, dass diese ständigen Eindrücke von sinnvollen Tätigkeiten nicht gegenwärtig sind. Denn sind sie gegenwärtig, dann wird der fortschrittliche Weg der menschlichen Entwicklung von vornherein unterbrochen. Das ist ihre Verantwortung. Aber sie sind es meistens, diese Regierungsverantwortlichen, die sich dafür einsetzen, dass dekadente Praktiken gefördert werden. Immer wieder fliegen Skandale auf, wo Regierungsverantwortliche verwickelt sind mit Schmiergeldern, die sie annehmen von irgendwelchen Firmen, die Unerlaubtes produzieren und die dann schmieren, damit sie halt ihre Produkte weiter absetzen können. Immer wieder hört man selbst von Regierungsverantwortlichsten die gröbsten menschlichen Verfehlungen, die man sich vorstellen kann. Ja, Deutschland und wie alle anderen Länder macht einen Großteil des Geldes durch schmierige Drogengeschäfte und auch Waffenexporte, zum Beispiel nach Kroatien. Mir hat ein Devoti, ein Freund Krishnas, der jetzt Freund Krishnas ist, gesagt, wie er selber diese Waffentransporte vorgenommen hat nach Kroatien, damit dort ein gutes Serbenschlachten möglich ist. Und hat mir gesagt, dass die deutsche Regierung da unglaublich dran verdient, dass da tonnenweise Waffen jetzt noch immer rübergebracht werden. Nicht? Die Regierungsverantwortlichen sind die größten Schmierfinger, die man sich vorstellen kann. Und was noch dazu kommt, die Bevölkerung achtet heute überhaupt nicht mehr auf Regeln in Bezug auf Essen, Schlafen, Trinken und geschlechtliche Vereinigung und kommt so praktisch auf die Ebene eines Tieres herunter. Prabhupada gibt das Beispiel von einem Hund, der freizügig auf einer Straße seinen geschlechtlichen Bedürfnissen nachgeht und natürlich mit keinerlei Verfolgung zu rechnen hat. Stellt euch jedoch vor, hier würde sich ein Bewohner der Mittelmeerregion auf eine Wiesbadenerin stürzen in der freudigen Manier eines lustvoll agitierten Hundes. Das würde nicht mit sanftem Lächeln toleriert werden, sondern man würde ihn ins Gefängnis werfen. Wenn das vielleicht ein Politiker macht, sieht's anders aus, aber zumindest wenn es ein Mittelmeerresident macht, ein Ausländer. So, das ist zumindest noch da. Es gibt, dann kommt die Sittenpolizei in München. Vor 3 Jahren hat man aus dem englischen Garten nackt Sonnenbadende, die also nicht da im FKK Hundebarrierität da sich aufgehalten haben, abtransportiert und kühlend in die Isar geworfen. Nicht, aber wenn ich das sage, ihr merkt, es ist ein gesunder Schuss Sarkasmus dabei, weil das, was heutzutage, was Prabhupada hier beachtet, ich könnte mir vorstellen, dass in 10 Jahren sieht man das, nicht auf der Fußgängerzone, Vergnügungsrasenflächen, nicht, dass, mit, wo Preise ausgeteilt werden für diejenigen, die am intensivsten sündigen. Das kann man sich bald vorstellen, so schnell wie das bergab geht im Kali-Yoga. Auf alle Fälle trotzdem können wir an dem einen Beispiel mit dem Mittelmeerresidenten sicher sein. Das wird also, es gibt Regeln in der menschlichen Gesellschaft. Weil die aber systematisch abgebaut werden, kommen die Menschen dazu, nicht in der Lage zu sein, ihr niederes Selbst zu kontrollieren. Beeinflusst durch Lust und Gier, die sie zu immer neuen, unsauberen Tätigkeiten treiben, gehen die Dämonen Tätigkeiten nach, die zum Vernichtung der Welt bestimmt sind. Und selbst das sogenannte Erziehungswesen, Srila Prabhupada schreibt etwas über die materielle Bildung. Die meisten von diesen gebildeten Menschen sind einfach falsch gebildet. Sie sind verbildet. Sie werden immer immoralischer und atheistischer. Sie haben kein Vertrauen in die Schriften. Und das wird ausgedrückt von Sukadev Goswami zu König Parikshit. Oh mein König, im Zeitalter des Kalis sind fast alle Menschen, denen es bestimmt ist, zu sterben, dazu verurteilt, nicht die absolute Persönlichkeit Gottes zu verehren, der der Herr des Universums ist und dem respektvoll Halbgötter gehorchen wie Brahma, Mahadev, Indra und andere. Unglücklicherweise verehren die Menschen im gegenwärtigen Kali-Zeitalter Atheisten, diese Menschen sind infiziert von sinnvollen Aktivitäten und verehren nicht die Persönlichkeit Gottes. Dabei kann die Erinnerung von den Namen Krishnas, selbst wenn ein Sterbender oder ein Mensch in Schwierigkeiten oder ein Mensch, der runtergefallen ist, sich an den Namen erinnert, die kann einen Menschen von allen Leid und Sünden befreien und ihn zum höchsten Ziel des Lebens erheben. So, die Menschen werden nicht über den Pfad der Erhebung unterrichtet heutzutage. Das ist sehr sinnvoll. Im Bhagavatam heißt es deswegen, dass die Verantwortlichen dafür schwere sündige Reaktionen tragen können. Und eines der Ergebnisse ist, dass sie immer verwirrt sind, was das eigentliche Ziel ihres Lebens betrifft. Sie sind ständig bombardiert von zahlreichen materialistischen Einflüssen und werden völlig gestörte Spezien der halbmenschlichen Form des Lebens, eigentlich tierischen. So, jetzt haben wir die Polemik, jetzt haben wir es gesagt. Was bedeutet das für uns als Devotees? Für uns als Devotees bedeutet das, dass wir uns sehr fit halten müssen, oder dass wir uns fit halten müssen in dieser Atmosphäre der alles der des gestörten Bewusstseins. Ein Devotee, besonders in der westlichen Welt, der also diesen Einflüssen ständig ausgesetzt ist, bewusst oder unbewusst, muss sehr aufmerksam sein, was sein spirituelles Leben betrifft. Er kann sich fit halten im hingebungsvollen Dienst dadurch, dass er die Lotusfüße Krishnas verehrt. Und die Lotusfüße Krishnas zu verehren für einen Devotee ist möglich dadurch, dass er die heiligen Namen mit großer Aufmerksamkeit chantet. Die heiligen Namen des Herrn zu chanten bedeutet, Krishna direkt zu verehren. Sankirtan Yajna nennt sich das. Wenn der Devotee sehr fixiert ist im Chanten der heiligen Namen, dann sollte er noch eine Parallelschiene einsetzen. Und zwar sollte er nicht nur Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, verehren, sondern seinen spirituellen Meister. Aus diesem Grunde ist die tägliche Guru-Pooja für einen Schüler absolut wichtig, um eine Verbindung zu haben durch den spirituellen Meister zu Krishna. Zu chanten mit Aufmerksamkeit und die tägliche Guru-Pooja einzuhalten, sind die praktischsten beiden Vorgänge für einen Devotee, um fit zu bleiben in seinem spirituellen Leben. Deswegen hat Srila Prabhupada, ich glaube im Jahre 75 war es, das Morgenprogramm eingerichtet, sodass wir in dieser Zeit die Möglichkeit haben, diese beiden wichtigen Prozesse auszuführen. Und jeder sollte diese beiden Möglichkeiten nutzen. Nun, wenn das Chanten mit großer Aufmerksamkeit geschieht, dann findet eine Erweiterung des Chantens statt. Aus dem Namen Kirtan wird dann Sankirtan. das heißt dem individuellen Chanten der heiligen Namen, gewinnt der Gottgeweihte die Kraft, zu anderen Leuten zu gehen und sie mit ihnen zusammen zu chanten. Das kann zweierlei bedeuten. Mit den Leuten zusammen zu chanten ist einerseits möglich, kann bedeuten, dass man sie zum Chanten der heiligen Namen bewegt, aber noch bedeutsamer ist, dass man ihnen die Voraussetzungen gibt, die nötig sind, damit sie mit dem Chanten anfangen. Das heißt, transzendentales Wissen oder die Verteilung von Literatur. Wenn wir uns fragen, wie wir die Stärke haben können, auf Leute zuzugehen und ihr Bewusstsein zum Krishna-Bewusstsein zu bringen, dann ist die Antwort, das geht nur, wenn man das Kirtan, den Kirtan oder das Chanten der heiligen Namen erweitert und zum Sankirtan macht. Du kannst nicht stark sein auf der Buchverteilung oder auf einem Predigerprogramm. Oder wenn du ein Freund Krishnas bist, der deinen Bekannten mit dem Krishna-Bewusstsein verbringen wird. Wenn dein Chanten nicht erst einmal im Nukleus, das heißt im Kern, stimmt, sauber ist. Genauso wenig, wie man ein Haus auf wackeligen Fundamenten aufrichten kann, ist es nicht möglich, für ein Devotee Krishna-Bewusstsein weiterzutragen und zu verbreiten, wenn er selber nicht im Chanten der heiligen Namen absorbiert und fixiert ist. Zu Beginn der Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat Prabhupada dieses Prinzip sehr intensiv auf dieses Prinzip insistiert. Und zwar hatte er von seinen Devotees gefordert, 64 Runden zu chanten. Ich habe mich einmal erkundigt über dieses Chanten von 64 Runden und selber ein paar Forschungen gemacht und bin zu ein paar Ergebnissen gekommen, wenn es euch interessiert. Es ist so, wenn man sich 64 Runden vornimmt und diese Zahl chantet, kommt irgendwann die Phase, wo man resigniert. Wo der Geist resigniert und versteht, es bringt nichts, wenn ich rumzapple und mich verschiedentlich beschäftige. Wenn ich jetzt nicht mich konzentriere auf den heiligen Namen, dann bin ich verloren, dann sterbe ich vor Langeweile. Also rum, ich muss mich hier jetzt surrendern, denn anscheinend ist der Chantende, der betreffende Krishna das oder Stefan oder wie auch immer er heißt, ne, entschlossen 64 Runden zu chanten. Also ich muss mich anscheinend jetzt hingeben dazu. Und dann, wenn der Geist das akzeptiert hat, dass er entweder stirbt, wenn er nur rastlos herumirrt und aus dem Gefängnis des Chantens sozusagen raus will, ich sag's jetzt wieder gern, oder gleich einen Taste kriegt und reingeht, dann geht das Chanten richtig los. Wenn der Geist jedoch so wirre und unruhig herumgeht, ist das Chanten immer im Hintergrund und man dringt nicht richtig auf die Ebene des Chanten vor, aufgrund des Vergehens, Pramada heißt das, und der Unaufmerksamkeit, die es verhindert, dass man durchkommt. So, mir hat ein, wenn man dann einmal so in das Chanten dann reinkommt, dann merkt man, dass man vorher noch gar nicht gechantet hat. Und reflektiert mit Trauer auf seine unaufmerksam gechanteten Runden und sagt, was habe ich nur gemacht, wie habe ich die Zeit vergeudet und wie eigentlich unredlich Krishna gegenüber das gewesen ist. Nicht so? Das ist eine Erfahrung, die jeder macht, der einmal in den Ozean des Chantens sein Boot stößt und da reingeht und irgendwann freihändig rudert. Das ist eine schöne Erfahrung und eine wichtige Erfahrung, die wir reflektieren können. Das heißt jetzt nicht, dass ich propagieren möchte, dass jeder 64 Runden chanten sollte. Srila Prabhupada hat nämlich diesen Standard
von dem er zuerst sprach, heruntergeschraubt zu 16 Runden. Nun ist es interessant in der Geschichte der Vaishnava-Tradition zu sehen, Jagamaya, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte gesagt, jeder, der nicht 64 Runden am Tag gechantet ist, gefallen. Ihr werdet aber interessiert sein zu hören, dass selbst zu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Zeiten die Prediger, die Krishna-Bewusstsein verbreitet haben, 16 Runden chanteten. Schon zu der Zeit haben die aktiven Prediger 16 Runden gechantet. Aus zwei Gründen. Dem einen Grund ist, dass sie beschützt sind durch Chaitanya Mahaprabhu. Der zweite Grund ist, dass ja sie die Aktivität der Verbreitung ausführen sollten. So, entweder man predigt, also zu Bhaktisiddhanta Sarasvati Zeiten war es so, man predigte entweder und chantete 16 Runden oder man predigte nicht und chantete 64 Runden und wenn nicht, dann konnte man halt nicht eingeweiht werden. Zu gefallen. weil Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur merkte jedoch auch, dass das Chanten von 64 Runden manchen schwer fiel. Deswegen wurde es auch reduziert. Und heute in der Gaudiya Math ist es leider so, dass sie alle auf ein Minimum von 4 Runden runtergerutscht sind. Die meisten Devotees, das habe ich auch erfahren, chanten 4 Runden. Und dann sind natürlich die sehr Fortgeschrittenen, da gibt es auch einige davon, die chanten, wenn sie nicht predigen, sehr, sehr viel. Ständig. So, aber zurück jetzt zu unserer ISKCON und dieser einzigartigen Möglichkeit, in die Fortschritte zu machen. Und die Quintessenz dessen, was ich euch vermitteln möchte, ist, ihr müsst chanten. Und zwar mit Aufmerksamkeit. Wenn wir 16 Runden chanten, sollte das nicht als ein Freibrief gelten, diese Runden wie Fragmente über den Tag zu verteilen. Man muss sie in einem Stück chanten, um reinzukommen in den Geschmack des Heiligen Namens. Man muss, wenn man sich hinsetzt und vielleicht ein also eher reformbedürftige Chant-Angewohnheiten hat, meditieren darüber, wie barmherzig der Herr ist, dass er als Nama-Rupa in der Form des Heiligen Namens erscheint auf der Zunge. Krishna in seinen anderen Inkarnationen erscheint nur nach sehr genau festgesetzten Zeitplänen. Nicht, wenn immer seine Inkarnation erscheint. Aber als heiliger Name erscheint er dann, wenn der Devotee sich an ihn wendet. Sollen wir diese Möglichkeit ungenutzt verstreichen lassen und in irgendwelchen unbedeutsamen Gedanken versunken sein, während der heilige Name auf unserer Zunge tanzt? Ist das nicht ein schlechtes Verhalten, was berichtigt werden muss? Also, dies ist eines der Prinzipien im Krishna-Bewusstsein. Wir können nicht nach außen spirituelle Kraft haben, wenn wir nicht unseren Nama Ruchi, unseren Kirtan selber pflegen und unser Chanten selber pflegen. Dann wird unser Predigen nur viele heiße Worte in der Luft sein, die nicht das Herz derer verändern, die diese Unterweisung vernehmen. Hier gerade in deutschen Landen sind wir in einer Art Crossroads gekommen, also einer Kreuzung. Wir haben verschiedene Alternativen, die in der Verbreitung unserer Bewegung wichtig sein können. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten. Wir sind gerade im Gespräch mit einem der uns ein großes schlossähnliches Gebäude geben möchte. Mal sehen. Also es ist ein Inder und mal sehen, wie das so ist bei ihm in seiner Gesinnung. Ich glaube es erst, wenn es da steht, aber zumindest das ist eine Möglichkeit, die sich da ist. Wir haben hier wunderbare Tempel. Wir haben fortgeschrittene Tempelpräsidenten und Sannyasis, die herumreisen. Wir haben einen großen Freundeskreis. Wir haben nichts starke finanzielle Schwierigkeiten, wie beispielsweise in Serbien oder Kroatien, wo es schwierig ist, Mieten zusammenzutragen. Wir haben alle Möglichkeiten, doch wenn wir nicht erst einmal unseren Kirtan selber intensiv pflegen, das heißt unser Chanten der Heiligen Namen, unseren Namen Ruchi selber pflegen, wird es nicht erweitert werden können. Genauso wie man auf ein wackeliges Fundament niemals ein größeres Haus aufbauen können. Wenn wir unser Leben planen für ein Leben des inspirierten Krishna-Bewusstseins, ist das Fundament, was wir als erstes bauen müssen. Das Chanten, das absorbierte Chanten der Heiligen Namen. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil ansonsten die Einflüsse, denen wir bewusst oder unbewusst ausgesetzt sind, sehr, sehr stark sind. Mir wurde das sehr klar, als ich auf der Hinreise hier hinfuhr. Da war so ein, ich weiß nicht, ob ihr alle schon geflogen seid, die zeigen dann diese Unterhaltungsfilme. Ja? Und jeder ist gezwungen, die zu sehen. Und braucht sich nicht, wenn man sich die Ohrenhörer bestellt, dann hört man sie auch, aber jeder ist gezwungen, sie zu sehen, der nicht seinen Kopf nach unten richtet oder einfach in die Horizontale versinkt, also anfängt zu rasten. Das sind die beiden Möglichkeiten, die eine Kopf nach unten oder hängen. Und so, ich hatte eine dritte Alternative, ich habe Briefe diktiert, dann merke ich so und so nichts von meiner Umwelt, und hatte aber gemerkt, ich habe mir mal eine Szene angeguckt und habe gemerkt, wie viel Arbeit, wie viel Millionen Mark, die da reingesteckt haben, um diese Szene zu drehen. Maya hat sich so, die haben das so attraktiv versucht zu gestalten, man hat also wirklich denen einen Preis geben können dafür, wie sehr sie sich da eingesetzt haben. Das ist, was Maya im Augenblick macht. Wir haben preisgekrönte Maya um uns herum, die sich bemüht, die Aufmerksamkeit von spirituellen Dingen auf materielle Dinge zu legen. Wenn wir uns nicht immunisieren dagegen, werden wir ohne weiteres diesen Dingen, diesen Einflüssen zum Opfer fallen. So, ich hatte zwei Dinge gesagt, dass wir sofort Krishna verehren durch das Chanten der Heiligen Namen, und dann hatte ich von der Verehrung des spirituellen Meisters gesprochen. In unserer Tradition gibt es ein sehr leuchtendes Beispiel, Sridhar Jagannath Das Babaji, und ich wollte euch gerne einen Vorfall von ihm vorlesen. Er hatte einen Schüler namens Bihari. Jagannath Das Babaji war so alt, er wurde 147 Jahre alt, und in der späteren Phase seines Lebens war es ihm nicht leicht möglich zu gehen, deswegen hat Bihari ihn auf einem Korb getragen. Bihari war also stark gebaut wie Stefan vielleicht und konnte ihn leicht so auf einem Gemüsekorb bewegen, nicht? Und da sind die beiden Transzendentalisten dann gewesen, einmal, um euch nur dieses Paar zu schildern, einmal hat Bihari auf der Reise von Vrindavan nach Navadvip, sind sie durch einen Wald gekommen, wo ein Löwe lag, und plötzlich spürte Jagannath, dass Bihari da auf dem Wege stand. Und sagte, was ist los? Warum hast du Angst? Direkt vor uns auf dem Pfad ist ein Löwe, der mich jetzt so anguckt, so aggressiv. Ach, sagte Jagannath, da musst du doch keine Angst haben. Der ist geschickt von Goranga. Und der winkt ja aus dem Vorfeld raus, Goranga, Goranga! Und der Löwe ging hoch und ging weg. Der ist von Goranga geschickt worden, um unsere
zu prüfen, ob wir noch Angst haben um den weiteren Körper.
Das war ja genannt, das war ich. Nur eines Tages sagte er Bihari, er solle aus dem Chaitanya Charitamrita vorlesen. Und Bihari sagte, ich bin ein Brijbasi. Ich komme aus Uttar Pradesh. Ich kann doch nicht Bengali lesen. Es sind völlig andere Schriftzüge und Ausspruchsweise.
Du verstehst nicht, sagte Jagannath. Wenn Chaitanya will, geht alles.
Geh auf den Markt und kaufe eine Kopie des Chaitanya Charitamritas. Ich muss über Chaitanya hören. Und so kam er zurück und hatte das Buch. Und plötzlich merkte er, wie er die Sprache entziffern konnte, also diese Schriftzüge, bengalische Schriftzüge, und es vorlas. Ein anderes Mal sagte Jagannath Das Babaji, ich möchte jetzt ein Kirtan machen. Ich möchte Krishna. Ich möchte Lord Chaitanya verherrlichen. Bitte spiel mir Danga und begleite mich.
Ja, der Schüler sagte, mein lieber deutscher Meister.
Ich will ja, aber ich habe noch nie Medanga, auch nur eine Medanga angefasst. Höchstens sie mal getragen zu den Medanga-Spielern, aber nicht mehr.
Du verstehst nicht, sagte Jagannath Das Babaji. Wenn Lord Chaitanya will, kannst du Medanga spielen.
Plötzlich merkte Bihari dann die Akt einen Versuch unternahm, dass er die Rhythmen spielte. Zumal am Ende seines Lebens sagte Jagannath Das Babaji, in 4 Tagen werde ich zu Goranga zurückgehen. Du hast mir so gut gedient, Bihari. Ich bin so zufrieden durch deine Dienste. Was kann ich tun? Möchtest du vielleicht 4 Wagenladungen aus Gold haben? Oder nicht?
Sagte Bihari, du stellst Fragen. Du bist ein armer Babaji. Du hast gerade ein Stück Tuch. Wie willst du 4 Wagen, Ochsenwagen aus Gold besorgen?
Du verstehst mich, Bihari, sagte Jagannath. Wenn Lord Chaitanya will, ich kann ja Lord Chaitanya fragen.
Dann sagte Bihari, ich beginne zu verstehen.
Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte deine Barmherzigkeit, das ist alles. Sehe ich nämlich, dass ich deinen Anweisungen, deinem Beispiel folgen kann, wenn du ins Samadhi gegangen bist.
So, die großen Devotis zeigen uns durch ihr Leben Wege und Mittel auf, mit denen wir uns mit Krishna verbinden können. Wir müssen aber uns zuerst einmal mit dem Devotee Krishna verbinden. Bhakti oder liebevoller Dienst hat 2 Eigenschaften. Erstmal, wenn wir daran beschäftigt sind, werden wir angezogen zu Krishna. Aber es hat noch eine 2., viel geheimnisvollere Eigenschaft. Dass wer Bhakti ausbildet, wer Krishna wirklich mit Hingabe dient, er zieht Krishna an. Krishna fühlt sich angezogen zu dem hingebungsvollen Dienst seiner Devotees. Wir hatten darüber gestern gehört, wie Krishna sagt, Sada Rida sofort, Sadunam Hridayam Tvaham Mad Anyate Najanati Tebyo Manoapi. Das heißt, die Sadhus sind in meinem Herzen, aber ich bin auch im Herzen der Gottgeweihten. Ich bin angezogen, dort zu residieren. Die Gottgeweihten denken an nichts anderes als an mich und auch ich denke ständig an meine Devotees. Ihr seht hier also eine vertrauliche Beziehung, die der höchste Herr zu denen aufnimmt, die sich im Pfade des Bhakti beschäftigen. Krishna ist angezogen zum Bhakta. Wir denken immer, oh ja, Krishna, wie können wir ihn
von Mayapur schicken? Du bist ein Sadhu Sanghi.
Nee, wenn er kommt zum Sonntagsfest, ist er ein Sadhu Sanghi. Hat er Gemeinschaft mit. Dann, wenn er anfängt, Dienst zu machen, ist er ein Sevak. Wenn er anfängt zu chanten, ist er ein Sadak. Und wenn er 16 Runden chantet, ganz gleich wo er ist, ist er ein Bhakta. Und dann bis hin zu Guru Ashraya, dass jemand Zuflucht sucht bei einem echten spirituellen Meister, dass er sich da so dahingegen qualifiziert. Der Vorteil hier ist, dass Menschen viel mehr eine Möglichkeit für sich sehen, Fortschritte nach und nach zu machen und sich nicht ausgeschlossen fühlen. Das heißt auch, dass diese Devotees an unserer Bewegung partizipieren, teilnehmen, ohne dass natürlich der Standard, der wichtig ist, es sollte kein Eingeweihter darauf kommen, okay, 4 Runden, ich bin ein Sadak. Nicht? Das nicht. Wir müssen schon den Standard beibehalten und so weiter und so fort als Eingeweihte. Aber wir wollen so den Menschen die Möglichkeit geben, mehr verbunden zu sein mit den Devotees, mehr auch selber etwas zu tun. Was da für ein Potenzial ist. Auch unsere Freunde wollen Dienst zu Krishna machen. Die auch unsere Freunde wollen zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen. In diesem Leben. Aber wenn wir eine ausgrenzende Haltung nehmen, dann werden die nicht genügend ermutigt sein und nicht auf die Ebene des reinen hingebungsvollen Dienstes kommen in diesem Leben. Das war ein GBC-Beschluss. Sehr schön. Ihr wollt natürlich alle wissen, wie war es in Mayapur. Ja, wir hatten Kirtans wieder gehabt. Ho. Wir haben an einem Ort, an Devananda Pandi, Devanandas Platz, die Devotees haben gesagt, für 4 oder für, ich gucke grundsätzlich nicht auf die Uhr, wenn Kirtan ist, weil wenn man da erstmal anfängt, dann ist man ein Kirtan-Beamter. Aber die waren so, wie lange hast du hast bestimmt auf die Uhr geguckt, weil dir es nicht so gut ging physisch, 4 Stunden oder so? Auch nicht auf die Uhr geguckt, gut. 4-5 Stunden habe ich gehört, sollen die gewesen sein. Wo wir getanzt haben, fast beflügelt unter dem Chanten des Heiligen Namens. Nicht? Was, möchtet ihr euch auch noch erinnern? Oder Bel Pukur, wo wir vor dem Deti von Satchimata gechantet haben, für lange, lange Zeit. Man merkt dann, dass es eine Wirklichkeit gibt, jenseits des Körpers und des Geistes. Eine spirituelle Wirklichkeit des Krishna-Bewusstseins, wo Krishna die Devotees begrüßt. Schön, dass du endlich auch mal hierher kommst. Hier ist nämlich das Krishna-Bewusstsein, weswegen du eigentlich gekommen bist zum spirituellen Leben. Das war insofern sehr einfach wegweisend. Eine andere Sache ist natürlich, dass die heiligen Orte in sich selber eine solche große Kraft wirken. Selbst wenn man, wie es manchen unseren Devotees leider gegangen ist, physisch ein bisschen zurückschrauben muss, weil jemand hat Ohrensausen gehabt oder ein flotten Otto und so weiter. Selbst wenn man sich also da ein bisschen zurücknehmen muss physisch, ist doch diese Wirkung des Heiligen Darms so, das schleicht förmlich die Wehen hoch ins Herz hinein und gibt einem ein Verständnis von wo man ist und wo man noch hingehen kann oder hingehen muss im Krishna-Bewusstsein. Wir waren auch in Kurukshetra, wir hatten dort ein Rathayatra gehabt, was also für mich selber der Höhepunkt meiner Rathayatra-Erlebnisse war. Ihr wisst vielleicht, das Original Rathayatra ist, dass Krishna, Balaram und Subhadra nach Kurukshetra kommen, nachdem sie in Dwaraka leben. Nicht? Sie kommen nach Kurukshetra, um dort, was ein Dharma-Kshetra ist, ein Ort des Dharmas, der Religiosität, ein bestimmtes Yajna auszuführen, was man ausführt, wenn eine Sonnenverfinsterung einsetzt.
Nun, die Einwohner von Vrindavan hören davon und gehen nach Vrindavan, um Krishna und Balaram, die ja gehen nach Kurukshetra, um Krishna und Balaram dort zu treffen, die sie ja lange nicht gesehen haben. Krishna war mit ihnen zusammen und hat dann Vrindavan verlassen, so mit 16, und ist erst nach Mathura und später nach Dwaraka ausgesiedelt oder umgesiedelt, umgezogen. Und die Einwohner von Vrindavan sind also ständig in den Trennungsgefühlen von Krishna. Und jetzt hören sie, dass Krishna nach Kurukshetra kommt, was nur 8 Autostunden, also vielleicht mal 5, 8 mal 5 macht 40, nicht? 40 Reisestunden von Vrindavan entfernt liegt, nicht? Und gehen also auf die Reise und haben dann einen geheimen Plan. Sie wollen nämlich Krishnas Kutsche nehmen, wo Krishna und Balaram drauf sitzen, und die einfach zurück nach Vrindavan ziehen. Fertig. Sie wollen nicht, dass Krishna als Prinz im fernen Dwaraka residiert, sondern wollen ihn als ihren Krishna wiederhaben, ihren Kanaya, der sie mit seiner Flöte und seinen transzendentalen Spielen erfreut hat. Nun, es gibt keinen besseren Ort, um Ratha Yatra auszuführen, als eine Großstadt oder Kurukshetra. Nicht? Kurukshetra ist aber die Mut so da, und wir haben da dieses Ratha Yatra Festival gemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gelungen das kam. Die ganzen Dächer waren überzogen mit Menschenschlangen, Pfosten, Telefonpfosten und Elektrizitätspfosten kippten um vor lauter den Menschenmengen. Es gab auch ein kleines Lila. Wie ihr wisst, im ursprünglichen Ratha Yatra in Puri hörte der Wagen plötzlich auf, sich zu bewegen, weil Lord Jagannath nicht mehr Lord Chaitanya vor sich chanten sah. Der war zurückgefallen, also mit seiner Kirtan-Gruppe, und im Hintergrund, so Jagannath wollte nicht weiter, bevor er nicht Lord Chaitanya wieder vor sich tanzen sah. Lord Chaitanya ist dann von hinten gekommen, hat die ganzen Elefanten, es wurden Elefanten geholt, die den Wagen weiterziehen sollten, aber die schriekten nur hilflos, sie konnten den nicht weiterbringen. Da hat Lord Chaitanya den alleine mit seinem Kopf geschoben. Das war das Lila. So, diesmal ist was ganz Wildes geschehen. Und zwar hörte der Wagen plötzlich auf, sich zu bewegen, und dann fing das Dach an zu brennen, lichterloh zu brennen. Was geschehen war, war, dass beim Hochstemmen der elektrischen Überlandsleitung, damit der Wagen da durch konnte, 2 Drähte zusammengebracht wurden und Feuer auf diese Weise entstand. Was drohte, den ganzen Wagen nackt zu machen. Nicht so. Wir konnten das noch auslöschen. Und dann, bei den Vorlesungen hatten wir Lautsprecher über die ganze Stadt gehängt. Die ganze Stadt hörte also die Vorlesung an. Danach sind wir dann zu dem Baum gegangen, wo Krishna die Bhagavad Gita gesprochen hat, um Inspiration zum Predigen zu kriegen. Also, wo er zu Arjuna gesprochen hat. Also, es war von dieser Hinsicht auch sehr, sehr nektarhaft. Zu sehen. Jyotisha hieß das. Anyways, ich könnte sehr viel euch erzählen. So, was man so mitnimmt als Schlussfolgerung ist, Namaruchi, das Chanten der heiligen Namen, muss gepflegt werden und gleichzeitig parallel, also man muss da richtig reinkommen, gleichzeitig parallel müssen wir dazu kommen, den bedingten Seelen die Barmherzigkeit zu geben, das heißt, ihnen Krishna-Bewusstsein zu geben. Jeder, ob man ein Freund ist, Krishnas, dann geht man zu den Nachbarn und gibt denen Bücher oder besucht die, macht sich Gedanken, wie Maria Theresa unter unserem netten lebenswürdigen, ich weiß nicht wie, Bernd, ja, die sogar in ihrer Schule, wo sie aktiv sind, spirituelle Impulse setzten. Jeder kann das Chanten oder diese große Chance, diese spirituelle Kraft, die man durch Chanten kriegt, erweitern und anderen Nutzen erweisen und so eigentlich sein Leben zu etwas Sinnvollen gestalten und nicht nur zu einer leidvollen Episode von Essen, Schlafen und Sterben. Nicht? Das ist eine leidvolle Episode, wenn das das Leben ist. Essen, Schlafen, auf Klo gehen und sterben. Und zwischendurch Nachkommenschaft produzieren. Und arbeiten dafür. Und Fernsehen und Steuer bezahlen. Und Auto fahren. Also das ist dann aber schon alles. Gut, Hare Krishna, wir sind jetzt ein bisschen spät dran. Habt ihr vielleicht eine kurze gezielte Frage? Jagan Meyer.
Ganz kurz gezielt zur Bhumi-Puja.
Ne? Ja.
Ist es okay, wenn man den spirituellen Meister und Blume darbringt und dann einfach die Bhumi-Puja für viele Frauen macht? Reicht das aus oder ist das eigentlich nur eine eigene Bhumi-Puja für einen spirituellen Meister?
Ich möchte darüber im RC sprechen und sehen, was da ist, bevor ich darüber in der Öffentlichkeit spreche. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erklärt, dass ein Devotee sich dreimal am Tag an seinen spirituellen Meister erinnern sollte durch das Chanten der Sangsara-Gebete. Da gibt es diese Segnung. Haben wir mal das Liederbuch da? Da gibt es diese Segnung, wer dreimal am Tag diese Gebete chantet, da ist es nicht drin wahrscheinlich bei Raja Vidya, oder? Das Lied schon, aber dieser neunte Vers, da gibt es ja einen neunten Vers.
Ach so, das ist nicht drin.
Wie bitte? Auch nicht drin. Da wird halt...
Hier steht davor...
Ja, nein, ich wollte schon von Vishwanatha Chakravarti Thakur das vorlesen. Ja, doch, hier steht's ja, doch, ist ja, Entschuldigung, Jagamaya Prabhu, doch, er empfiehlt Vishwanatha Chakravarti diese acht Gebete in der Zeit der Brahma Muhurta, etwa anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang laut zu singen, aber da im neunten Vers heißt dreimal am Tag. Nicht, das ist, wenn ihr meine Meinung, vorläufige Meinung hört, man sollte, Jagamaya, das ist deine Frage, man sollte auf alle Fälle in Gedanken dem spirituellen Meister eine Ehrerbietung darbringen, sich erinnern an ihn, an seine Beziehung und so. Es kommt auch bei diesen praktischen Dingen wie Guru Puja darauf an, sich zu vertiefen. Wenn man nur singt, Sigur Chalana Padma, aber nicht die Bedeutung versteht der einzelnen Sätze, nicht, dann ist es einfach nicht so eine so einen großen Nutzen.
Und eine Blume ist auch
eigentlich nur ein Geschenk. Nicht mit leeren Händen. Also das auf alle Fälle. Etwas tun, ein Service tun. Es kommt auf die Beziehung drauf an. Aber natürlich hilft einem eine Guru Puja oder dass man das Lied kurz singt. Oder Guru Deva singt. Guru Deva, Kripa Bindu Diya. Sorry. Heißt, gib mir einen Tropfen deiner Barmherzigkeit. Oder Ohe Boishnava Thakura Dayara Sagara. Nicht irgendwo, wo man Zuflucht sucht bei den Devotees. Das müssen wir machen. Sonst sind wir herrenlose Hunde.
Es gibt ja auch verschiedene Arten, wie die Guru Puja stattfinden. Zum Beispiel in Mayapur, der Patakam-Stelle ist ja dieses Guru Leben.
Ja, wie wir in Mayapur. Da wurde ich auch eines Tages eingeladen, wusste überhaupt nicht, was mir drohte. Da gingen wir alle aufs Dach rauf. Und dann waren da die ganze, also das war ja noch harmlos, dann waren wir, wo die 2000 Namhatta-Delegierten waren. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wir haben da so viel Namhatta. Einmal sind wir gegangen irgendwo hin und dann bin ich da so in eine Hütte reingegangen, da saß Jaipataka Maharaj schon strahlend und dann zack, auf einmal saß ich auch und dann hat so ein Bengali mir die Füße hochgezogen und dann wurde die gewaschen und dann getrunken, das Wasser, und dann Guruputsch gemacht und das ist unglaublich, wie die Kultur da lebt. Und da waren halt diese 2000 Amhata-Delegierten, da saßen wir dann alle drei ältere Devotees und dann kamen die alle und brachten ihre Blumen und sangen und dann hatten wir so jeder so eine Kübel mit Prasadam und haben dann für eine Stunde Prasadam ausgeteilt. War eine stündige Angelegenheit. Was machen die da? Machen die da echt? Ich weiß nicht, inwieweit das praktisch ist. Was ich aber weiß, ist, dass die Erinnerung und das Bewusstwerden, nämlich die Essenz dieser Sache, von jedem gemacht werden muss, täglich. Sonst ist kein glücksverheißender Einfluss in unserem Leben da. Ja, Bernd.
Eine für mich sehr wichtige Frage.
Ja.
Ein Ehepaar ist seit einem weiteren Jahr verheiratet und der Mann ist ein Freund des Krishna-Bewusstseins, auch schandet, wird wieder auch gewertet. Und die Frau sagt, also wenn du das so weitermachst, dann ziehe ich aus.
Ja.
Es ist ein Konflikt, ne? Soll er nun die Liebe zur Frau wiederstellen und sagen, ja, ich will das nun zurückschrauben oder ganz darauf verzichten, auf diese Wandel, diesen
Leben,
oder dass er die Liebe zur Krishna wiederstellt und sagt, ja, ich kann es nicht verhindern, sie ist selbst für ihr Leben verantwortlich, ich muss sie ziehen.
Ich möchte eine dritte Alternative vorschlagen. Und zwar muss die betreffende Person wissen, was in seiner Partnerin oder seiner Frau geschieht. Die Frau hat einfach Angst, dass sie ihn verliert und reagiert deswegen so ein bisschen übermäßig. Ganz besonders intensiv wird es, wenn es um das Regularium, das vierte Regularium geht bei den zwischenmenschlichen Beziehungen im Eheleben. Wenn das dann entweder erst langsam zurückgeschraubt wird und dann irgendwann ganz entfällt, dann ist der Partner sehr alarmiert, weil es das Öl in der Beziehung so lange war, die Sexualität. Das ist so in weltlichen Beziehungen. So wichtig ist, also das ist jetzt das, was vor sich geht im anderen. Die große Befürchtung, den Partner zu verlieren, und das bringt dann eine Art, wie soll ich mich ausdrücken, überstarke Reaktion hervor. Deswegen ist es sehr wichtig, dass jemand, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet und verheiratet ist, Verständnis hat für diese Situation und vor allen Dingen Geduld aufbringt. Und das ist gerade das Schwierige. Ein neuer Devotee wird immer das mit seinen neuen Erkenntnisse erstmal vehement verteidigen gegen das, was er früher gewusst hat, weil er sich selber noch nicht ganz sicher ist und noch nicht selber ganz verwirklicht ist, wird er manchmal ein bisschen stark insistieren. Und vielleicht den Eindruck von einem unverdauten Wissen geben, nicht? So, deswegen muss jemand in solcher Beziehung, wenn die Beziehung überhaupt wichtig ist, und ich würde zunächst einmal sagen, ist jede Beziehung zwischenmenschlich wichtig, muss der neue Gottgeweihte das vermeiden, den Eindruck zu erwecken, ist fanatisch und er missachtet die andere Person, eben weil sie völlig in Unwissenheit, in Maya ist, eine Dämonin womöglich noch und so weiter. Er muss diesen Eindruck tunlichst vermeiden und er muss dem anderen das Gefühl zunächst einmal vermitteln, wir können zusammenbleiben und vielleicht von Tempel besuchen, Prasada mitbringen, nette Erlebnisse schildern und so weiter. Das ist, was man dieser Person als allererstes raten muss. Und sehr oft ist es dann so, dass die Frau dann diese Dinge das versteht und sogar beginnt zu wertschätzen oder zumindest dem anderen eine Freiheit einräumt. Gut, das kannst du machen und vielleicht sogar froh wird, Mensch, du wirkst so glücklich und ausgelassen und ja, ist ja ganz interessant, nicht? Schwierig wird's, das ist ganz, will ich nicht verschweigen, an diesem Prinzip mit der Sexualität. Das ist schwierig und da sollte man einfach mal mit Haushältern im Krishna-Bewusstsein sprechen, was da für Möglichkeiten gegeben sind, um einfach da das möglichst friedlich, aber auch spirituell über die im Leben zu erreichen. Aber als allererster Tipp möchte ich Sie bitten, Bernd, ruhig dieser betreffenden Person zu sagen, sieh mal, deine Frau ist deswegen so auf 180, weil sie Angst hat, dich zu verlieren und weil du dich ihr vielleicht in einer Weise gegenüber zeigst, die sie absolut nicht, absolut unverständlich und vielleicht auch in jeder Ehe gibt's immer so, dass der andere dem einen eine, also mal das zeigen will oder mal zwiebeln will. Das ist immer. Die Ehen sind voll mit diesen Piken und Krusten, wo man versucht, die Kontrollierneigung, die wir ja alle leider in unserer Brust haben, da mal richtig auszuleben und dann den anderen mal zu zeigen, wer der höchst im ganzen Lande ist oder zumindest in den vier Wänden, nicht? Und meistens denken die das so, das ist jetzt so eine Pike von wie die tausend Piken, die schon in die Seite gekriegt haben davor. Ist viel besser, wenn er es schafft, seine Frau zumindest sympathisieren für Krishna-Bewusstsein zu machen. Viel besser. Viel besser. Und das muss probiert werden an erster Stelle. Das ist die Pflicht. Das schuldet, ist man auch dem anderen schuldig. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir so in den Bereich des Morgens gekommen, wo man so langsam an Prasadam denkt. Danke für eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai.